Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Die heutige Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Fabian Essrich. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, springt nochmal zurück, hört dann nochmal rein. Es gibt viele spannende Infos über Fabians Werdegang, über das Thema Mentoring, über das Thema Vertrieb. Und damit geht's jetzt auch weiter. Also, wir springen direkt rein, mitten ins Interview. Viel Spaß dabei. Das heißt, wenn ihr jetzt aber mit Unternehmen zusammenarbeitet, dann helft ihr denen einerseits halt eine Strategie zu entwickeln, ihr macht aber dann auch tatsächlich das Daily Business quasi, also das Daily Akquise Business, in dem ihr dann auch die Telefonate führt und die Nachrichten schreibt und das CRM dann auch haltet, oder wie läuft das ab?
Im Endeffekt betreuen wir unsere Kunden bis zu dem Punkt, bis es ein Erstgespräch stattfinden, also bis Telefonate stattfinden. Mhm. Weil das Ziel ist natürlich, dass unser Kunde die Beziehung zu seinen Interessenten aufbaut. Das bringt ja nichts, wenn ich die Gespräche mit den Interessenten für unseren Kunden führe, weil dann ich die Beziehung aufbauen würde zu dieser Person. Mhm. Und ja, gerade im Beratungsumfeld oder auch, ja, gerade im Beratungsumfeld, wo wir die Aktivitäten teilweise selbst übernehmen, ist ja unabdingbar, das Vertrauen selbst aufzubauen, die Beziehung selbst aufzubauen. Weil es am Ende ein People-Business ist. Genau, ja. Das ist ein People-Business. Und deswegen müssen die Gespräche dann tatsächlich mit den Kunden stattfinden.
Gut nachvollziehbar.
Du kannst dich ja auch nicht in 30 unterschiedlichen Business-Modelle so einarbeiten oder so einleben, dass du alle einfach auch mit der Überzeugung und der Professionalität dann nach außen vermarkten kannst in einem Gespräch. Ja? Also angenommen, das ist jetzt nehmen wir das Beispiel der Strategieberaterin oder Organisationsberaterin, mit der wir arbeiten. Ich bin noch recht nah an dem Thema dran. Mhm. Ja? Aber jetzt stell dir vor, ich müsste mit einem CEO von einer DAX-Firma sprechen und die Services meiner Kunden pitchen oder vertreten. Ja, wir haben vorhin gesagt, nicht am Anfang pitchen, aber zumindest vertreten. Ja. Das ist ein Thema, wo man vielleicht noch näher dran ist, aber dann der nächste Kunde ist ein SAP-Berater. Ja, ich habe persönlich wenig Touchpoints zu SAP gehabt und wenn man das dann weiterspinnt, da gibt es halt 30 unterschiedliche Bereiche, ist es unmöglich, dass man sich da entsprechend so aufstellt und dass man das glaubwürdig auch rüberbringen kann.
Ja, absolut, absolut. Gibt es da manchmal trotzdem dann irgendwie so ein bisschen Knirschen im Getriebe quasi, wenn ihr einen guten Kontakt hattet und dann wird es übergeben?
Inwiefern meinst du?
Ja, also die ersten Schritte bis zum, also Moment, das Erstgespräch macht dann schon quasi der Kunde selber. Das heißt, ihr habt vorher irgendwie nur so einen digitalen Austausch gehabt und noch gar nicht persönlich.
Genau, wir triggern das Ganze digital an, aber auch im Namen unserer Kunden, das muss dazu gesagt werden.
Ja, ja.
Weil auch digital, wenn ich für 30 unterschiedliche Firmen einstehen würde und die Story einstehen würde, das würde mir ja keiner abnehmen, das würde mir ja keiner glauben.
Ja.
Das heißt, unser Kunde selbst hat die glaubwürdigste Story und da agieren wir entsprechend im Namen unserer Kunden und wenn dann das Erstgespräch stattfindet, übernimmt der Kunde natürlich, sodass der Gegenüber, der Interessent, der kriegt gar nicht mit, dass wir im Hintergrund agieren. Und das macht es eigentlich nachher auch spannend, weil ja die Beziehung im Prinzip vom ersten Touchpoint, vom ersten Berührungspunkt bis zum Ende eigentlich unserem Kunden gehört.
Ja, absolut. Gut und gut nachvollziehbar. Und das Ganze spielt natürlich aber dann auch eng mit rein in den Bereich Personal Branding. Weil letztendlich, gerade wenn du kleinere Unternehmen hast, ne, also du kannst es aber ja gerne nochmal aufschlüsseln für kleinere Unternehmen, auch gerne für größere, welche Relevanz der ganze Spaß dann im Vertriebsprozess hat.
Ja, schau her, Personal Branding ist ein großer Begriff. Und eine wirkliche persönliche Marke aufzubauen ist sehr, sehr schwierig. Ja. Und man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Influencern, die tatsächlich Influencer sind, die Tausende von Follower haben und die auch auf jeden Post reagieren und einem kleinen Unternehmensberater oder auch uns, die jetzt keine Influencer sind, die aber trotzdem Content nach außen tragen. Ich glaube, in unserer Situation, wie wir es sind oder auch unsere Kunden sind, wir müssen uns davon verabschieden, wir wollen gar keine Influencer sein. Klar, jeder träumt von einer 100.000 Leuten Reichweite, aber das ist eine jahrelange Arbeit, um dorthin zu kommen.
Und die bringt ja auch wieder andere Nachteile mit sich.
Und die bringt auch wieder andere Nachteile mit sich. Was aber niemanden, was nie schadet, ist, wenn man sein Wissen nach außen trägt. Wenn tatsächlich da mal jemand nach mir sucht, weil ich ihn vielleicht irgendwo anders angesprochen habe oder woanders von mir gehört habe, dass er sieht, dass ich aktiv bin, dass er sieht, welche Inhalte ich vertrete, um damit einfach meine anderen Akquisekanäle zu supporten. Das ist das, ja, wie man auch als kleiner Unternehmer, als kleiner Unternehmensberater, als Nicht-Influencer auch von einem Content dann auch auf Social Media profitieren kann. Aber ja, das Thema Personal Branding ist riesengroß.
Würdest du dann jedem Unternehmen empfehlen oder sagen wir mal so den Unternehmern und Unternehmerinnen, die dann in kleinen Unternehmen sind, entsprechend Content zu veröffentlichen oder wie siehst du das? Muss man da trotzdem nochmal differenzieren?
Nein, ich glaube, es ist nachher sehr, sehr individuell. Man muss auch, A, muss es inhaltlich passen, B, muss man dahinter stehen. Nicht jeder hat Lust drauf. Der eine will es vielleicht über die Corporate Page machen, der nächste hat aber kein Problem, es auch persönlich zu machen. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte, warum wir auch Peakpilot jetzt aufgezogen haben. Wir möchten flexibler auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren können. Eine Berater möchte unbedingt jede Woche zweimal mit seinem Gesicht auf LinkedIn vertreten sein. Und der andere, für den ist es halt gar nichts, der sucht was anderes und entsprechend müssen wir darauf eingehen können. Daher, nein, ich würde es nicht jedem per se empfehlen. Ich würde es jedem empfehlen, der Interesse hat, akquiseseitig aktiv zu sein und sich das auch vorstellen kann. Dann ist das mit Sicherheit ein positiver Ansatz, aber es muss nachher individuell betrachtet werden.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wenn wir über das Thema Leads sprechen, ich habe mich gerade gefragt, ob wir das überhaupt irgendwann schon mal grundlegend besprochen haben im Podcast. Bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht machen wir
Das
jetzt
kann ich dir nicht
nochmal.
beantworten bei den ganzen Folgen, die du schon aufgenommen hast.
Das stimmt. Ich kann mich tatsächlich gar nicht daran erinnern, ob wir das schon mal besprochen haben. Von daher könnte ich dir jetzt nochmal so eine schöne Grundlagenfrage stellen. Magst du das Thema Lead-Generierung einfach mal erklären? Was verbirgt sich dahinter für die Leute, die da noch niemals Kontakt mit hatten?
Ja, gerne. Eigentlich ist es recht einfach, aber leider wird unter dem Begriff Lead oder gibt es. Ist der Begriff Lead nicht geschützt und jeder oder viele Leute verstehen unterschiedliche Dinge dahinter. Im Endeffekt geht es darum, neue Kontakte zu knüpfen, also Kontakte, die außerhalb meines Netzwerks sind, mit denen ich noch nie in Kontakt war, und diese für eine potenzielle Zusammenarbeit oder das Interesse für eine potenzielle Zusammenarbeit zu triggern. Ja, das heißt, im Endeffekt beschreibt man dadurch den Prozessschritt zwischen Erstanfrage, Erstkontakt bis zum Erstgespräch. Ja? Und wenn ich dann im Erstgespräch bin, geht es im Prinzip vom Erstgespräch bis zur Unterschrift. Das ist dann typischerweise der Closing-Prozess. Ja, also wir haben die Lead-Generierung und das Closing und gesamthaft ist es dann nachher der Sales-Prozess. Es geht, ja, also ein Lead ist im Prinzip ein Interessent, ein potenzieller Interessent für eine Kollaboration. Punkt.
Es gibt alle, klar, es gibt, wie du eben gesagt hast, natürlich unterschiedliche ja, Ausgestaltungen des Begriffs, sage ich mal, ne? Manchmal ist der Lead oder wird noch die Unterscheidung qualifizierter Lead beispielsweise noch verwendet, wenn er dann sich eben schon ein Stückchen weiter im Funnel dann bewegt hat. Aber grundsätzlich habe ich jetzt gerade den Faden verloren, weiß ich gar nicht, was ich ursprünglich sagen wollte, weil ich hatte zwei
Ja, dann
Gedanken
übernehme
im
ich mal
Kopf.
kurz, dann übernehme ich mal kurz, weil ich
Danke.
dazu noch ein, zwei Punkte sagen möchte.
Ja, gerne.
Du hast es richtig getroffen. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen eines Leads, je nachdem, wie weit im Funnel ist. Und das macht es auch schwierig, wenn man in dem Bereich unterwegs ist oder sich nach solchen Services Ausschau hält, die Services richtig einzuordnen. Beispiel: Ich wurde angeschrieben von einer Lead-Generierungsagentur, ähnlich wie wir es auch machen. Die uns groß angekündigt hat, im Monat 150 Leads zu generieren. Ja? Und nach unserer Auffassung, ja, geht es bei uns eigentlich, wenn wir an Leute rangehen, eigentlich immer darum, Erstgespräche zu terminieren, was wir dann eigentlich als, ja, wie gesagt, Lead hat einen breiten Begriff, aber diese Zahl haben wir im Kopf. Ja? Und dann habe ich mal tiefer nachgefragt, bin ich in das Gespräch gegangen, habe mich darauf eingelassen und habe mal gefragt, Ja, wie definiert sie überhaupt diese 150 Leute? Weil wenn ich das mache, was du mir erzählst, was ja unser Business ist, was ja schon mal zeigt, dass er mich überhaupt nicht analysiert hat vorher oder überhaupt nicht informiert hat, dann spreche ich zwischen 6 und 10 Erstgesprächen. Und du sagst mir jetzt, nennst mir jetzt eine Zahl von 150. Hat
Die
sie
auch gar nicht bearbeitet
herausgestellt?
werden können, theoretisch,
Ja,
ne?
no
Aber
comment, no comment.
ja.
Ist auch komplett unrealistisch über den Kanal, den wir, über den da gesprochen haben. Hat sich herausgestellt, dass das die Kontakte waren, die auf LinkedIn eine Kontaktanfrage angenommen haben. Die haben noch nicht mal geantwortet. Die haben noch nicht mal gesagt, ja, ich habe Interesse oder ich habe kein Interesse. Oder die haben noch nicht mal gesagt, ich habe kein Interesse. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen die, ja, ich sag mal, die
Das Problem,
Schattenseite
ja.
in der Branche, einfach weil es viele gibt, die sowas auch ausnutzen, um einfach eine große, möglichst große Zahl zu nennen. Aber wenn man nachfragt, steckt nicht viel dahinter.
Ja, mitunter ist es dann ja auch der Website-Besuch, der schon als Lead definiert wird.
Genau.
Und das ist halt dann wirklich, ja, noch sehr weit oben im Funnel. Um den Begriff nochmal kurz zu verwenden, weil das war auch der Grund, warum ich eben ins Stocken geraten war. Ich habe einfach mal so den Begriff Funnel gedroppt und dann gedacht, vielleicht muss man den ja auch nochmal erklären. Also, da haben wir heute nochmal zwei kleine Erklärstücke drin. Funnel ist einfach ein Trichter und da geht es halt um den Verkaufsprozess, wo man sich vorstellen muss, oben ist das Ganze ein breiter Trichter und dann wird es eben unten immer schmaler. Heißt, oben hat man ganz, ganz viele Leute, die man natürlich reinschütten möchte und dann im schrittweise qualifiziert, sodass am Ende des Tages unten das, was rausfällt, ist dann ein Kunde sozusagen. Genau, das wollte ich jetzt noch mal kurz losgeworden sein, weil mir doch mal wichtig ist, dass die Sachen dann auch klar sind. Und da fiel mir gerade auf, dass das vielleicht auch noch zu erklären gewesen wäre.
Ja, ich glaube, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
Ich danke dir. Was ich mit dir auch noch mal kurz besprechen wollte, als ihr in der oder in den verschiedenen Phasen, wo ihr euren Weg gesucht habt, es immer wieder auf und abs ging, da hattest du mir im Vorfeld schon mal irgendwie mitgeteilt, dann kam der Moment, es setzte Corona ein und ihr hattet einfach kein Geld mehr. Ich weiß, es ist jetzt ein harter Sprung, aber trotzdem interessiert mich das und ich muss ja schon ein bisschen auf die Uhr gucken. Wie ist das gelaufen? Also, weil das ist natürlich irgendwas, wenn sich Leute jetzt euren Weg anschauen und drüber nachdenken, sich vielleicht auch selbstständig zu machen, unternehmerisch tätig zu werden, dann ist diese fehlende Sicherheit und das Risiko, dass man eben kein Geld verdient, doch relativ groß und hält sicherlich viele ab. Und von daher ist es, glaube ich, sehr spannend zu erfahren, wie andere Leute mit solchen Herausforderungen dann umgegangen sind. Magst du da ein bisschen zu erzählen?
Ja, gerne. Guter Punkt. Man muss dazu sagen, zu der Zeit war ich noch als freiberuflicher Unternehmensberater tätig. Das heißt, ich war noch auf mich alleine gestellt. Covid kam, Projekt wurde abgesagt und zu der Zeit ist die komplette Beraterbranche zum Erliegen gekommen und entsprechend auch natürlich dann meine Projekte. Das ging 6 Monate lang, bis es ein bisschen wieder besser wurde. Und ich sage mal, innerhalb der 6 Monate für eine gewisse Zeit habe ich mich eigentlich auch recht wohl gefühlt, weil ich endlich mal Zeit hatte, an anderen Themen zu arbeiten. Aber irgendwann kam der Punkt, wo es sich dann halt auch, wo man sich finanzielle Fragen stellen musste. Muss ich jetzt woanders irgendwie einsparen? Muss ich mein Leben ein bisschen ändern, weil da gerade nichts reinkommt? Und das war sehr, sehr unangenehm, weil das willst du natürlich vermeiden. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du plötzlich Dinge verzichten musst, die vielleicht bisher für dich vollkommen normal sind. Glücklicherweise hat sich dann recht schnell gelöst. Wie gesagt, dann kam wieder ein kleineres Projekt, was mich noch nicht voll ausgelastet hatte, aber zumindest kam wieder was rein und dann ging es auch wieder weiter. Aber das Learning daraus, das ist, glaube ich, das Wichtigere gewesen, zu sehen, du kommst aus so einer Phase raus. Und ein Unternehmen aufzubauen oder selbstständig zu sein, das ist wie in den Alpen. Es geht den Berg hoch, es geht den Berg runter, es geht den Berg hoch, es geht den Berg runter. Egal, wie lange du es machst, es geht nicht immer nur in eine Richtung. Und wenn du einmal durch so ein Tief gegangen bist und wieder rausgekommen bist, dann sorgt das für Selbstvertrauen. Das gibt dir Vertrauen, dass du es das nächste Mal wieder schaffst. Aus irgendwie, ne? Egal wie, aber es geht immer weiter. Und hat sich jetzt schon ein, zweimal bestätigt, auch danach. Es sind nicht immer einfache Phasen, aber es geht immer irgendwie weiter und man findet eine Lösung. Ja, und im allerschlimmsten Fall auch über die Gedanken, über dieses Thema denkt man ab und zu nach. Im aller, 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 allerschlimmsten Fall
Fängt mal wieder an, Burger zu braten.
Ja, fängt mal wieder an, Burger zu braten. Also es gibt immer Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ist es immer das, was seiner Leidenschaft entspricht? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, irgendwie kommt man durch. Und das ist auch eine Kernfrage, die mir meine Frau immer stellt, wenn es mir schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Ja, oder ja, wenn es schwere Entscheidungen sind. What's the worst case? Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens
Ist gar
ist
nicht
die
so
Antwort,
dramatisch.
ist gar nicht so dramatisch. Ja, aber schau mal, wo wir leben.
Ja.
Ja,
Klar,
es.
wir sitzen nicht auf der Straße, wenn irgendwas passiert. Ja.
Wir sind krankenversichert, wir
Ja.
sitzen nicht auf der Straße. Viele haben vielleicht auch noch einen Partner, der eine gewisse Phase oder eine gewisse Zeit, einen gewissen Teil mitfinanzieren kann. Es ist the worst case. Manche haben dann die Chance, woanders wieder einen Job zu finden. Der worst case ist meistens gar nicht so schlimm.
Ja.
Und ein Punkt noch, weil der mir bei dem Thema auch immer auf der Zunge liegt. Wir sprechen immer davon, dass Selbstständigkeit so risikoreich ist. Ja. Was machst du denn, wenn du 20 Jahre für eine große Firma arbeitest, SAP, und plötzlich kommt eine Feuerungswelle?
Ja.
Meine Frau arbeitet bei Microsoft. Die ganze Tech-Welt hat vor 2 Jahren oder jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr, 20, 30.000 Leute entlassen. Entweder stehst du auf der Liste, du bist ja auch nur eine Zahl. Entweder stehst du auf der Liste oder halt nicht. Das heißt, du hast 0,0 Kontrolle darüber und jemand anders entscheidet über deine finanzielle Situation. Und klar, es ist in Deutschland bist du ein bisschen geschützt, aber auch dich kann es treffen. Und dann stehst du da und weißt erstmal nicht, wie es weitergeht. Also ich sehe auch, ich glaube, man darf nicht immer nur das eine als sicher und das andere als unsicher identifizieren, sondern ja, man muss es ganz ganzheitlich betrachten, glaube ich.
Ja, beides bringt sicherlich unterschiedliche Risiken mit sich, aber es ist wieder das eine und das andere ohne, ne? Absolut. Gerade ich
Ja,
glaube, wenn man.
aber ich finde, wenn ich ganz kurz einhaken, ich finde, und
Bitte.
das kannst du mir jetzt kurz bestätigen oder nicht, ich finde, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es sehr schwarz-weiß. Selbstständigkeit unsicher, Angestellten-Dasein sicher.
Nehme ich auch so
Und
wahr, ja.
das möchte ich gerne challengen, weil ich glaube, jemand, der mit 50 seinen Corporate-Job verloren hat und danach keinen mehr findet, weil er zu alt ist,
Der hat ein größeres Problem.
der
Ja.
hat ein größeres Problem. Und der wird ja diese Frage vielleicht auch anders beantworten.
Ja, sehe ich absolut so. Auch so. Also, ich meine, das ist gerade in Deutschland ja auch irgendwie extrem merkwürdig. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Banken denkt oder sowas, wenn man einen Kredit haben will, dann habe ich letztens nochmal gehört, war irgendwie ein Selbstständiger, der ja Einnahmen im Jahr hatte, von denen die meisten Angestellten einfach nur träumen können, und trotzdem war es schwierig für den einen Kredit zu bekommen, weil er halt ja eben selbstständig war, ne? Und das ist halt einfach, da fasst man sich an den Kopf, ne? Also warum ist das, das Risiko, dass jemand der zwar einen vermeintlich sicheren Job hat, weil er einen unbefristeten Vertrag hat, aber sich eventuell dann irgendwie übernimmt mit dem, was er sich da aufbürdet, kann leichter einen Kredit bekommen als jemand, der selbstständig ist und vielleicht das Ganze viel, viel schneller auch wieder abtragen könnte und viel, viel mehr Geld verdienen kann, einfach nur, weil diese gefühlte Sicherheit dann nicht da ist. Also das ist, finde ich auch extrem merkwürdig, aber ja, so kriegt man es beigebracht in Deutschland irgendwie, ne?
Ja, also das würde wahrscheinlich nochmal in nächster Folge mit sich bringen, aber da triffst du natürlich auf den Punkt, dass es mehr als Schwarz-Weiß-Denken gibt es, glaube ich, nicht als dieses Beispiel.
Ja, sehr, sehr merkwürdig. Ja, prima. Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann haben wir schon ein ganzes Weilchen erzählt, und ich glaube, jetzt haben wir einen guten Punkt erreicht, um einen Cut zu machen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich. Hast du noch was Wichtiges, was ich vielleicht vergessen habe, was du noch erzählen möchtest?
Na, also in allererster Linie danke ich auch nicht nur dir, sondern sende noch auch natürlich auch noch die Grüße an deine Zuhörer und möchte sie auch einfach darauf hinweisen, wenn sich jemand grundsätzlich mit Interesse hat, auch auf mich zuzukommen, einfach um sich auszutauschen, stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Ich glaube, du wirst den einen oder anderen Link auch noch in den Shownotes hinterlegen, falls jemand Interesse hat
Absolut.
oder die Infos zumindest dann weitergeben. Und ja. Gerne und jederzeit.
Ja, definitiv. Also wir werden Fabian verlinken, auf diversen Wegen und natürlich auch die Companies, ganz klare Geschichte. Ja, ich fand es super spannend. Danke dir für deine Zeit und für deine Auskunftsfreudigkeit. Waren ja sehr verschiedene Aspekte. Wir haben über deinen Werdegang gesprochen. Wir haben über Vertrieb, über Lead-Generierung gesprochen, was die Unternehmen machen. Du hast wichtigste oder sehr wichtige Tipps uns gegeben, wie man eben einen Pitch vernünftig aufbaut, beziehungsweise wann man überhaupt anfängt zu pitchen im Gespräch. Und ja, ansonsten war es für mich ein sehr unterhaltsames Gespräch und es hat mir auf jeden Fall große Freude gemacht. Danke auch für die Tipps, gerade jetzt, was wir zum Schluss nochmal hatten, das fand ich auch nochmal sehr wertvoll. Das Bild mit den Alpen, dass es ein stetiges Auf und Ab ist. Ich glaube, das ist natürlich in der Selbstständigkeit so, aber ich glaube, es ist mitunter, wenn man ehrlich ist, auch im Angestelltenverhältnis ja so, weil da gibt es auch Aufs und Abs und da gibt es Unternehmen, denen geht es besser und schlechter und dann hat man vielleicht doch auch mal Angst um seinen Job oder ein Unternehmen wird übernommen und weiß ich nicht was. Also da gibt es ganz viele Bilder und diese, ja, Resilienz ist es ja eigentlich, dass man eben imstande ist, sich selber wieder in eine Situation zu bringen, wo man ja, rauskommt aus diesem Tief und aus dem Tal und den Glauben daran. Ich glaube, das ist das Wichtigste und dass es dafür aber die Erfahrung eigentlich auch braucht, damit man überhaupt so an sich glauben kann. Also für mich eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, Fabian. Dann ja, schließe ich mich deinen Worten an. Danke allen fürs Zuhören, die bis hierhin dann auch dabei geblieben sind. Wenn ihr noch Fragen habt und irgendwas mit den Links nicht funktioniert oder sonst was, leiten wir natürlich alles gerne an Fabian weiter. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr euch ja mit einem Like oder einem Share oder was auch immer bemerkbar macht, wenn ihr unsere Posts teilt, wenn ihr die Folge gerne auch an Leute schickt, die es interessieren könnte, wenn ihr kommentiert etc. pp. Denkt auch dran, den Podcast zu abonnieren, falls das noch nicht der Fall gewesen sein sollte. Und ja, über Herzen und Sterne in den gängigen Portalen freuen wir uns auch. Den Podcast findet ihr unter @mxmpodcast, bei Instagram zum Beispiel. Ihr findet uns bei Facebook. Ihr findet den Podcast natürlich auch bei LinkedIn. Da werdet ihr immer über neue Folgen informiert. Und ich bin zuversichtlich, dass in 2024 auf jeden Fall wieder mehr Folgen erscheinen werden, als es im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist. Ja, also das war's für heute. Fabian, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße natürlich auch nach Kopenhagen.
Sehr gerne, Grüße zurück.
Danke dir. Wir wünschen euch weiter viel Erfolg bei euren Projekten und sind gespannt. Vielleicht laufen wir uns ja an anderer Stelle nochmal über den Weg.
Mit Sicherheit. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Ja, das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness.